Hallo, herzlich willkommen, Julia Lehner im Nürnberger Bayern 2 Studio.
Hallo. Ich
freue mich sehr, dass Sie da sind. Wenn Sie in den letzten Wochen immer wieder lesen und hören oder gelesen und gehört haben, ehemalige Politikerin, gibt Ihnen das einen Stich ins Herz?
Ja, vielleicht. Das eine ist die Wahrnehmung, das, was man liest, und das andere ist das Gefühl. Also dieses ehemalig, würde ich mal denken, hat mit meinem Leben im Moment nichts zu tun.
Wobei man schon sagen muss, seit dem 1. Mai sind Sie nicht mehr Vizebürgermeisterin.
Das ist der Punkt, ja, das weiß ich schon. Also dessen bin ich mir bewusst. Und ich weiß natürlich auch, dass viele Termine, die ritualisiert waren in meinem Kalender und jede Woche, außer in den Ferien, auftauchten, dass es die nicht mehr gibt. Also dessen bin ich mir durchaus bewusst.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Julia Lehner, Kulturbürgermeisterin AD.
Ja, die sich dessen bewusst ist, dieses ADs, aber wie finden Sie es?
Ich sage jetzt mal so, ich habe natürlich mich auf diesen Moment vorbereitet innerlich, habe ihn dann auch immer wieder verdrängt, weil ich wollte ja unbedingt dieses große Projekt, ich denke, wir kommen auf das noch zu sprechen,
absolut, auf die
der Umgang mit der Kongresshalle, unbedingt weiter auf den Weg bringen oder eben in eine Situation bringen, wo ich denke, dann ist es auch gut so für dieses Anliegen. Und von daher war mir dann immer schon klar, dass irgendwann dieser Zeitpunkt kommt.
Sie kümmern sich ja seit 2002 um die Kultur in Nürnberg, seit 2020 eben als zweite Bürgermeisterin. Aber war es damals eher das Herz oder war es das Hirn oder war es der Ehemann Gerd Schmelzer, die gesagt haben, hör doch auf?
Also es war Hirn natürlich. Also irgendwann muss man ja mal wissen, wie lange man dabei ist und vor allem, dass es auch notwendig ist, den Nachkommenden eine Chance zu geben. Also ich wollte auf gar keinen Fall, dass ich ins Gespräch dahin gekommen wäre. Ja, ist die immer noch da? Wieso kann die nicht aufhören? Also das wollte ich mir und den anderen ersparen.
Wobei, wie Sie schon angedeutet haben, Sie haben eigentlich nicht aufgehört, wir kommen noch drauf, sind aber seit dem 1. Mai außer Dienst nach fast einem Vierteljahrhundert in der Kultur in Nürnberg. Was haben Sie als erstes gemacht, was die amtierende Kulturpolitikerin und zweite Bürgermeisterin nie gemacht hätte?
Also als erstes habe ich mir ernsthaft vorgenommen, den privaten Schreibtisch aufzuräumen. Und leider ist dieses Vorhaben bislang immer noch.
Wie schaut er denn aus? Ist da Chaos?
Also er sieht so aus, dass man die Befürchtung hat, es könnte vielleicht eine leichte Instabilität für dieses Möbel auftauchen. Denn es kam jetzt noch mehr dazu an Verabschiedungsgrüßen, an Briefen, an Dingen, die ich aus dem Büro mitgenommen habe, aus dem Offiziellen. Also dieses Anliegen, das trage ich jeden Tag noch in mir.
Ich bin gespannt, wann Sie es angehen. Was ist denn seitdem anders in Ihrem Leben?
Nun ja, also es ist schon mal anders. Ich war jetzt ja gewohnt, 24 Jahre lang einen Chauffeur zu haben. Und das war ja eigentlich auch mein fahrendes Büro. Also das ist nicht nur so, dass man sich da bequem zurücklehnt, sondern man steigt ein, die Postmappen warten bereits, die Telefonate, die man eben ausführt. Und das fällt weg, ja, aber ich komme damit ganz gut zurecht, muss ich gestehen. Und dann natürlich, wie ich jetzt schon sagte, eben diese ritualisierten Sitzungen, Fraktionssitzung beispielsweise, Besprechungen, die einfach automatisch in dem Kalender waren. Und an der Stelle, ganz ehrlich, kommt schon so immer mal ein bisschen Freude auf. Also ich weiß, dass das ja oftmals Termine waren, die sich lange in den Abend hineingezogen haben. Und hier denke ich, ach wie schön, die Freiheit zu besitzen. Ich muss das jetzt nicht mehr machen.
Gibt's eine Sache, auf die Sie besonders stolz sind, wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken? Sie schütteln den Kopf überraschenderweise.
Wissen Sie, stolz, das ist immer etwas, als würde man sich erheben. Und ja, natürlich, ich empfinde Freude und auch so etwas wie Genugtuung. Und das ist jetzt nicht das protestantische, fränkische in mir. Aber bei Stolz hat man immer so den Eindruck, ja, man schwellt die Brust und fühlt sich eben so mit der Nasenlänge ein bisschen weiter vorne als die anderen. Also ich bin dann sehr dankbar über manches, ja.
Interessant, dass Sie das Protestantische ansprechen, weil tatsächlich ist es ja so, dass im Protestantismus der Stolz so ein bisschen sehr verpönt ist. Ne?
Ja, und das scheint bei mir genetisch fixiert worden zu sein.
War Ihnen aber schon immer, vielleicht sogar genetisch fixiert, klar, dass Sie Politikerin werden wollen?
Also niemals. Also ich war ein immer politischer Mensch, aber diesen Weg meiner, ja sagen wir mal Karriere oder eben meiner beruflichen Biografie, den habe ich mir nie ausgedacht. Der ist also tatsächlich, ich würde sagen, aus so vielen Zufällen und Glücksmomenten heraus entstanden, dass ich sagen darf, ich bin dort angelangt, wo ich sagte für mich, das war genau richtig.
Jetzt schaue ich mal, ob die Protestantin Julia Lehner darauf eine Antwort hat. Ihr größtes Pfund als Politikerin war?
Dass ich Parteigrenzen versucht habe zu nivellieren. Also mir ging es wirklich in allererster Linie um die Sache, um das, was ich als wichtig empfand. Und dabei war es mir eben wichtig, immer die anderen davon zu überzeugen und hier eben nicht eine starre dogmatische Haltung in den Vordergrund zu sehen.
Wie geschützt ist die angesichts Klammerhaushaltskassen gerade der Kommunen?
Ja, also das ist etwas, was ich jetzt natürlich schon auch immer noch mitbekomme. Und es bestürzt mich sehr, sehr, sehr. Denn Kultur und kulturelle Bildung, das sind die sogenannten freiwilligen Leistungen. Dahinter steckt eine Idee, die tatsächlich zum Schutz der Freiheit von Kunst und Kultur letzten Endes dienen sollte. Aber es wird natürlich immer wieder auch als Instrument benutzt, zu sagen, ja, wir müssen auf das achten, was unsere Pflichtaufgaben sind. Und dazu gehört eben nicht die kulturellen Aufgaben. Und um sie bange ich sehr, sehr.
Da höre ich auch ein bisschen Wehmut raus, dass es für Sie im Grunde genommen keine Nachfolgerin gibt, sondern dass der Oberbürgermeister beschlossen hat, das mache ich zur Chefsache, das mache ich. Jetzt hatte der aber vorher ja auch schon einen vollen Stundenplan. Also
dazu muss man wissen, dass Markus König natürlich auch Themen abgegeben hat, die in seinem Bereich lagen. Also auch davon hat er sich von dem ein oder anderen Thema und von einer oder anderen Aufgabe getrennt. Ja, und vielleicht ist es doch gerade in diesen Zeiten wichtig, dass Kultur die alleroberste Beschützung bekommt oder den allerobersten Fürsprecher bekommt. Also ich sehe das ein bisschen anders.
Ja, aber es ist natürlich zwei Fulltime-Jobs, die dann in einem zusammenschmelzen.
Ja, das ist unbedingt richtig. Also er muss Prioritäten setzen, unbedingt.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger trifft
Julia Lehner. Bereitet der Kunst eine Bühne.
Und das macht sie weiterhin, obwohl sie seit dem 1. Mai Nürnbergs Kulturbürgermeisterin AD ist. Ich würde gerne über das Wort Kulturbürgermeisterin einmal kurz reden, weil ich muss gestehen, außer im Zusammenhang mit Ihnen kenne ich es gar nicht so.
Also in anderen Bundesländern durchaus ist der Status einer, in Bayern nennt man das Referentin, oft Dezernentin, Beigeordnete oder auch Bürgermeisterin. Also beispielsweise die Kolleginnen in Leipzig und in Dresden sind Dezernentinnen, aber werden Kulturbürgermeisterinnen genannt. Okay. Ja, also dort ist es üblich, aber bei uns jetzt hier schon natürlich, ich wurde ja nochmal vom Volk gewählt, die Referentin ja immer vom Stadtrat ausgesucht und dann benannt. Und dann habe ich, also mir war immer klar schon in dem Wahlkampf vor 2020, also wenn, dann will ich dieses Ressort auch als Bürgermeisterin weiter ausüben.
Aber dann sind Sie doch die Einzige, zumindest in Bayern.
Das ist richtig, ja.
Bürgermeister Markus König, der wollte Sie behalten, auch in Rente jetzt. Deswegen haben Sie gesagt, Ruhestand ist so ein bisschen, können wir noch diskutieren, um die Stiftung der Stadt Nürnberg für den baulichen Erhalt und den künstlerischen Betrieb der Kongresshalle voranzubringen. Kann man auch sagen, Sie können nicht loslassen?
Also halt mal einfach mal fest. Ich könnte mir nicht vorstellen, solange ich fit bin, ein Leben fern der Kunst und Kultur zu führen. Also ich hätte mit Sicherheit weitere Ehrenämter oder beziehungsweise natürlich dieses Interesse. Also das begleitet mich, das hat mich vor meiner Zeit als Referentin oder ich war ja schon von 96 ehrenamtliches Mitglied des Stadtrates und im Bereich Kultur damals auch tätig. Also das hätte mich immer weiter begleitet. Also das so. Das andere ist natürlich jetzt, und das ist das große Thema in der Erinnerungskultur, das ist ein Thema, das mich biografisch begleitet, das mich von meinem Interesse und dann vor allem von meiner Haltung ja letzten Endes auch immer wieder in, ja, sage ich einmal, in ein Tun bringt, zu denken, hier darf man nicht still bleiben, hier darf man nicht stehen bleiben. Und diesen neuen Weg zu gehen, diese Kongresshalle zu nutzen, sie kulturell aufzuschließen und im demokratischen Sinn kulturell zu nutzen, das hat mich ja mehr oder weniger ja seit Jahren jetzt begleitet. Das war etwas, womit ich mich identifiziere.
Vielleicht müssen wir es einmal kurz auch einordnen für alle außerhalb Bayerns. Die Kongresshalle des Hitler-Ungetüm am Nürnberger Dutzenteich, ein riesiges, ja, sollte Ort sein für die Parteitage der NSDAP, ist nicht fertig geworden, ist ein Torso, nennen sie es auch, bis heute und war ja lange eine heiße Kartoffel. Niemand wollte sich da so richtig ran wagen. Sie haben das ja auch recht spät erst begonnen, sich da wirklich richtig ranzuwagen. Was waren da so Ihre Überlegungen?
Ja, also vielleicht doch noch mal ganz kurz inhaltlich zurück. Die Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände, das ist natürlich ein wirklich kulturelles Bildungsanliegen, das die Stadt Nürnberg haben muss und womit man sich auseinandersetzen muss. Und wir sind schon lange auf dem Weg gewesen, diese Zeppelin-Tribüne, die für die Reichsparteitags für die Reichsparteitage, pardon, genutzt worden ist, zu einem weiteren Bildungsort zu machen, aufzuschließen, auch wirklich im haptischen Sinn, dass man das Innere betreten kann und dass man dort eben eine qualifizierte, weiter- und tiefergehende Information erhält. Den Torso-Kongresshalle hat man jahrelang eigentlich nur so stehen lassen wollen, als Art Mahnmal, als ein, ja, wie soll ich sagen, als eine Chiffre dafür, der auch das Scheitern des Nationalsozialismus letztendlich vor Augen führt. Durch die Kulturhauptstadtbewerbung, in der wir uns ja gezielt Fragen haben stellen lassen und die auch selbst uns gestellt haben, ist man immer mehr der Meinung gewesen, ich glaube, das wird in Zukunft nicht mehr genügen. Wir werden in einer Gesellschaft zunehmend leben, wo die Biografien mit dieser NS-Diktatur nichts mehr zu tun hatten, wo man vielleicht auch weitergehend sagen muss, dieser Ort muss demokratisch, haptisch besetzt werden. Und all das zusammen hat uns nach langen Diskussionen, nach der Auseinandersetzung mit wirklich Tausenden von Menschen zu dieser Einstellung und Haltung gebracht, eben eine weitere kulturelle Nutzung in dieser Kongresshalle vorzusehen. Wir bauen dort im Moment das Musiktheater hin, unser Opernhaus, altehrwürdig, muss saniert werden und es wird weitere Räumlichkeiten geben für künstlerische Produktion und auch Präsentation.
Also 2028 soll die Oper da einziehen. Dennoch schwer vorstellbar, oder? Eine heitere Operette an so einem historisch belasteten Ort?
Das ist eine sehr gute Frage und die gefällt mir auch dahingehend, denn natürlich, und das ist ja auch mein Bestreben, muss dort kuratorisch gearbeitet werden. Also man muss schon genau wissen, was man dort tut. Aber wenn Sie das Wort Operette, und mit Operette sagen wir immer automatisch, das ist die leichte Muse, das leichte Fach jetzt nennen. Die meisten Operetten sind von ehemals jüdischen Komponisten auf den Weg gebracht worden. Und diese genau dort zu spielen, das ist ja auch ein Signal. Das hätten die Nazis niemals zugelassen. Im Gegenteil. Also von daher ist es wirklich ambivalent. Man muss hinschauen. Und allein schon, das ist ein kleiner Anstoß, dass man sich inhaltlich damit auseinandersetzt.
Aber man merkt schon, Sie haben eine große, ja, Gabe, Ihre Vorstellungen an den Mann, an die Frau zu bringen. Aber es gibt natürlich, es gab natürlich, das kann man nicht verheimlichen, es war umstritten und ist es auch immer noch ein bisschen, dass einfach manche denken, die Erinnerungskultur, die wird dadurch überlagert.
Also das ist natürlich alles nur im Diskurs auf den Weg zu bringen. Und ich selbst bin Historikerin und ich bin selbst auch, sage ich einmal, ja, diejenige gewesen, die vor Jahren noch gedacht hat, dieses Noli Me Tangere sei genau der richtige Weg. Aber ich bin überzeugt worden und ich bin direkt auch bestätigt worden dann in dieser Haltung, die übrigens viele, viele Menschen eben in der Zwischenzeit haben, durch die Diskussion. Und es wäre noch schöner, wenn ich sagen würde, also das darf nicht sein oder man darf hier nicht anderer Meinung sein. Im Gegenteil, ich selbst muss mich immer auch auf den eigenen Prüfstand Abstand stellen, je stärker die Kritik war, mit der ich mich auch gerne auseinandergesetzt habe, ist es der richtige Weg? Tun wir das Richtige? Und das hat mich innerlich mehr gestärkt als das Gegenteil.
Und interessant ist es ja auch, dass es eigentlich aus einer Niederlage heraus entstanden ist, eben dass die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Nürnbergs gescheitert ist. Würden Sie das als eine Niederlage in Ihrer Laufbahn sehen?
Ich komme vielleicht unglaubwürdig daher, aber ich habe das nicht eine Sekunde als eine Niederlage empfunden. Wir waren nicht siegreich, so hat das der verstorbene Hajo Wagner, der eben diesen Prozess begleitet hat, formuliert. Wir waren nicht siegreich, aber wir waren erfolgreich. Und von Anfang an muss man wissen, bei diesem Prozess ist der Mehrwert der, dass man tatsächlich einmal sich herausnimmt aus diesem Alltag, dass man die Dinge genau benennt, genau anschaut und dass man vor allem, es ist ein strapaziertes Wort, das tatsächlich partizipativ auf den Weg bringt. Durch viele Foren, durch ganz verschiedene Kommunikationsstrategien haben wir immer wieder die Menschen befragt, was können wir tun, um Nürnberg kulturell in die Zukunft zu führen. Und das ist geblieben. Und wir hätten eben noch einmal diesen Umgang Kongresshalle in dieser Art und Weise nie gewagt, hätten wir nicht diese Bewerbung und hätten wir nicht den damit ja natürlich inhärenten Prozess uns vorgenommen und uns spüren lassen.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit Julia Lehner, bis April dieses Jahres Kulturbürgermeisterin Nürnbergs, geboren 1954 und aufgewachsen in Rückersdorf, als spätes und behütetes Einzelkind. Welche Rolle hat eigentlich der benachbarte Bauernhof gespielt in Ihrer Kindheit?
Also ich bin in Nürnberg geboren und aufgewachsen eben in Rückersdorf. Dort steht immer noch mein Elternhaus und der steht wirklich Zaun an Zaun mit einem Bauernhof. Und ich darf sagen, das war einfach eine ganz freie Kindheit, die ich führen durfte. Eben auch schon ohne Hindernisse. Also man musste nicht aufpassen auf den überbordenden Autoverkehr. Wir hatten vor uns liegend das Pegnitztal. Also dort hat unsere Fantasie wirklich Blüten geschlagen. Wir haben also dort als Kinder immer auch, sagen wir mal, in größeren Gruppen gespielt. Und dieser Bauernhof hat mich aber auch gelehrt, wie hart das Leben derjenigen ist, die sich mit Agrarwirtschaft beschäftigen müssen. Und nachdem ich eine vielleicht etwas zu intensive Beziehung zu Tieren habe, also das heißt, dass mir natürlich jedes Tier, das geschlachtet worden ist und aus dem Kuhstall geführt werden musste, auch furchtbar leid getan hat, war also da Freude und Schmerz auch immer überlagernd für mich.
Wie würden Sie denn Ihr Elternhaus beschreiben? Sie haben ja vorhin schon gesagt, eine Politikerin war eigentlich überhaupt nicht in Ihrem Kopf, aber ein politischer Mensch war ich schon immer. Ist es auch in diesem Elternhaus begründet?
Also ich habe ein Elternhaus, das, glaube ich, sehr fortschrittlich war. Dahingehend mein Vater, Jahrgang 1913, der eigentlich an der Akademie der Bildenden Künste war, wollte Künstler werden, freischaffend, also in dieser Familie, also meines Vaters, liegen tatsächlich hohe Begabungen. Und Klammer auf, von denen ich nichts
geerbt. Ich wollte gerade fragen, wie viel Künstlerin steckt in Ihnen?
Leider keine. Also mein Großvater, wenn Sie das interessiert, väterlicherseits, den ich nie kennengelernt habe, der hatte das absolute Gehör, der war auch Musiker und konnte 7 Instrumente spielen. Also welche Qualität, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Das war ein ganz, ganz kleiner Bauernhof. Meine Großmutter hat den betrieben, so mit einer Kuh, um die Familie durchzubringen. Aber in diesem Bauernhof stand im sogenannten Wohnzimmer ein Flügel, also völlig ungewöhnlich natürlich. Und mein Vater, also wie gesagt, künstlerisch begabt, hatte nie die wirtschaftliche Möglichkeit, also dieses Leben zu führen. Er musste, nachdem der Vater früh verstarb, für seine Geschwister auch sorgen. Also ein ganz, ganz hartes Leben, eine harte Jugend. Aber mein Vater war, darf ich sagen, Feminist. Und meine Mutter war eine Kauffrau, das wusste sie nicht, als sie mein Vater heiratete und wir hatten einen Handwerksbetrieb und von daher war ich immer ganz, ganz nah am Leben und an den Sorgen eigentlich, aber man hat mich davor auch nicht bewahrt. Also ich habe wirklich ein sehr emanzipiertes Leben als Kind geführt, weil ich immer auch an den Schicksalen anderer Menschen automatisch mit teilnehmen musste, konnte, durfte, wie auch immer. Also ich glaube, es war ein Leben, das mich doch nicht nur geprägt hat, aber das mir auch Fähigkeiten mitgegeben hat, einfach auch Licht und Schatten zu sehen.
Und dann gab es dann diesen ganz frühen Berufswunsch, da ist er dann doch ein bisschen die Künstlerin durchgeschimmert, Schauspielerin zu werden.
Ja, also ich habe ein Talent gehabt, man konnte mich mit 5 Jahren auf einen Stuhl stellen und ich habe also 5 Minuten Gedichte rezitiert, auswendig, und hatte, ohne mich zu melden, auch schon im Kindergarten und später dann in der Grundschule und im Gymnasium auch automatisch alle tragenden Rollen beim Theaterspielen bekommen. Also ich bin immer gecastet worden und habe automatisch die Hauptrolle gekriegt.
Aber es endete dann doch mit Dornröschen und ist nicht weitergegangen, zumindest nicht beruflich.
So ist es.
Mama Elisabeth, die haben wir jetzt, finde ich, noch ein bisschen zu wenig gewürdigt. Mit der waren Sie sehr, sehr eng verbunden.
Ja, also meine Mutter war eine Frau mit Herz am rechten Fleck, aber sehr, sehr rational. Also ich zum Beispiel, Rechnen oder Mathematik war jetzt nicht immer das Fach, auf das ich mich gefreut habe. Meine Mutter war ein mathematisch begabter Mensch. So, und
haben Sie Ihnen gar nichts vererbt? Das Künstlerische nicht, das Mathematische nicht?
Wirklich, also wie ich im Leben durchgekommen bin, ist schier ein Wunder. Aber nein, also ich hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu meiner Mutter, die in jungen Jahren sehr schwer erkrankt war. Und das war für mich dann auch immer meine Sorge. Und habe aber gemerkt, mit wie viel Kraft und, sage ich einmal, mit wie viel Willen meine Mutter im Leben gestanden ist. Das hat mich auch nicht nur beeindruckt, sondern das war mein großes Vorbild.
Aber viel Wille war ja bei Ihnen dann auch. Sie sind Schwesternhelferin geworden, eben um der Mutter beistehen zu können.
Ja, ich habe also dieses traumatische Erlebnis, das war meinem 16. Geburtstag, hatte meine Mutter eine schwere Tumorerkrankung und Operation. Und dann habe ich mir so innerlich, ich habe natürlich jeden Tag sie im Krankenhaus besucht und an diesem Schicksal eigentlich viel zu früh schon teilnehmen müssen. Und da habe ich mir zur Auflage gemacht, also ich finde diesen Zuspruch, den diese Menschen brauchen, so wichtig. Und ich habe mich dann ausbilden lassen zur Schwesternhelferin, wollte auch sehr lange Medizin studieren. Also auch das war ein Wunsch, ein Berufswunsch. Und ich habe dann auch immer in den Semesterferien immer im Krankenhaus gearbeitet, mit dem Häubchen und dem Roten Kreuz auf dem Kopf.
Das lehrt aber auch viel fürs Leben, oder?
Ja.
Jetzt haben wir von Ihrer Ursprungsfamilie gesprochen, wie man psychologisch so schön sagt. Lassen Sie uns von Ihrer jetzigen Familie sprechen und von einem Datum, 25. November 1989. Der Club, der 1. FCN, der gewinnt 4:0 gegen Bayern München. Ich habe mich sehr gefreut, diesen Satz sagen zu dürfen, denn so oft kann man den nicht sagen. Für Clubfans deswegen immer noch legendär, auch wenn es schon lang her ist. Aber für Sie war das nochmal ein ganz besonderes Datum.
Ja, in der Tat. Also da muss ich vielleicht ein bisschen auch wieder biografisch ausholen. Durch eigentlich die Prägung meines Vaters hatte ich null Bezug zum Fußball. Also im Gegenteil, Fußball war für meinen Vater Massenhysterie, war Oberflächlichkeit, also so. Das habe ich als Tochter inhaliert. Und ich war aber auch tätig schon damals für die Krebshilfe. Und ist ja bekannt, dass ich bei der Sparkasse Nürnberg in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war. Und ich wurde von dem damaligen CEO zu Gerd Schmelzer, der Präsident des 1. FCN war, gesandt, um für die Krebshilfe irgendwie eine Charity-Geschichte auf den Weg zu bringen. So, und diese Begegnung hat stattgefunden mit Gerd Schmelzer und er lud mich ein zum nächsten Spiel und sagte, ich könne mir aussuchen, wenn der Club gewinnt, dann spenden die Spieler und er einen Prozentteil anteilig der Tore. Und das nächste Spiel ist gegen Bayern München. Und dann denke ich mir, der ist ja ziemlich gerissen. Also gegen Bayern, also so viel habe ich auch gewusst, wird jetzt der Club nicht reüssieren. Und ich habe das abgelehnt, habe gesagt, ich würde da auf ein anderes Spiel warten wollen. Und dann meinte er, aber ich könne gerne, er lädt mich ein. Und dann bin ich mit einer Freundin hingegangen und wie gesagt, von Spiel verstehe ich nichts, aber auch das habe ich natürlich schon verstanden, dass der Club hier 4 Tore gegen die Bayern schießt und dass ich das nicht als Anlass genommen habe, hier mehr oder weniger Geld einzuwerben. Also das stinkt mir bis heute. Aber ich habe Gerd Schmelzer kennengelernt.
Eben, ich wollte gerade sagen, also das eine mag Ihnen gestunken haben, aber es begann eine langjährige Ehe. Es begann, ja, Sie haben eigentlich eine Familie geheiratet. Die Kinder von ihm waren damals 5, 7 und 9.
Ja.
Also ein kompletter Einschnitt auch in Ihrem Leben, nicht nur für die Clubfans.
Ja, also ich sage, das war mehr als entscheidend und das hat mir mein Glück gebracht.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Julia Lehner, fasziniert von der Mode im alten Nürnberg.
Über die Sie auch Ihre Dissertation geschrieben haben im Fach Geschichte. Also da auch schon ein bisschen die Kultur im Blick gehabt, oder?
Ja, also man muss wissen, ich habe das erste Staatsexamen in den Fächern Deutsch, Geschichte und Sozialkunde gemacht fürs höhere Lehramt, wollte eigentlich nie an die Schulen, also so, aber ich dachte, Staatsexamen ist vielleicht sicherer als Magister, also so was, wie man halt so oft denkt in jungen Jahren. Und ich hatte schon als eine sogenannte Zulassungsarbeit dieses Thema Kleiderordnungen bekommen und habe dann während der Dissertation auch noch einmal Kunstgeschichte zusätzlich studiert, also im Promotionsstudium. Denn dieses Thema, da muss man mich jetzt gleich stoppen, ist sowohl einfach kunstgeschichtlich als auch Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Moralgeschichte. Also man glaubt nicht, was in diesem Thema alles steckt. Und es war für mich dann aber auch profundes Wissen aneignen für diese Nürnberg sogenannte große Zeit.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, Ihre ersten beruflichen Schritte haben Sie in der Finanzbranche gemacht, dort im Marketing, wollten nicht Lehrerin werden, obwohl Sie Lehramt studiert haben. Ich suche gerade so den Beginn. Also Sie haben in der Stadtpolitik ohne Partei angefangen. Was hat Sie dazu bewogen zu sagen, da werde ich aktiver?
Also das kann ich jetzt vielleicht auch kurz schildern. In den 80er Jahren, die eben nicht ins Lehramt wollten oder auch keine Chance hatten aufgrund ihrer Examensnoten, waren angewiesen, sage ich einmal, Fuß zu fassen. Und dafür gab es die sogenannten ABM-Maßnahmen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die immer für ein Jahr finanziert worden sind vom Arbeitsamt. Die Kommilitoninnen und Kommilitonen, die mit mir studierten oder eben im Doktorandenstatus waren, waren alle auf solche Chancen angewiesen. Und ich wollte, das muss ich auch kurz sagen, ich habe mir immer vorgestellt, an das große Germanische Nationalmuseum zu gehen. Dort gibt es eine große Kostümabteilung. Also ich habe mich...
Hätte ja genau gepasst auf die Dissertation.
Habe ich auch geglaubt, dass das mein Berufsweg ist so. Nur ein Volontariat dort zu bekommen, war nicht einfach. Ich bin vertröstet worden und habe von einem Kommilitonen, der übrigens, der war dann auch später beim BR, der immer ein Volontariat beim BR machen wollte und interimsmäßig über eine ABM-Stelle zu einer Sparkasse kam, der hat mich angerufen und hat gesagt, du pass auf, ich bin jetzt hier 4 Wochen bei der Sparkasse Roth-Schwabach und jetzt kriege ich das Volontariat vom BR angeboten. Bitte, bitte, bitte mach das mal für ein Jahr. Ich stehe da so im Wort, es ist so peinlich.
Das heißt
so,
als Nächstenliebe.
So, genau. Und dann habe ich gedacht, naja, besser als zu Hause zu sitzen und Däumchen zu drehen.
Und aufs Germanische Nationalmuseum.
Genau. Mache ich das jetzt mal für ein Jahr und dann kommt ja eh die Berufung ans GNM. So, und dann fing ich da an, trostlos. Ich fand mich in einem Zimmer von 9 Quadratmeter, Schreibtisch, Telefon und einen Wagen, Rollwagen voller verstaubter Akten. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen soll. Also ein tiefes Loch, in das ich fiel und aus dem ich dann selbstbewusst geschritten bin, indem ich gesagt habe, okay, ich nutze dieses Jahr, ich mache Ausstellungen, Sozial-Wirtschaftsgeschichte, das habe ich ja mitgebracht, ich zeige, wie Sparkassen gegründet worden sind etc. Ja, und so ist mein Ruf dann von dort wieder nach Nürnberg gegangen und in der Zwischenzeit hätte ich wirklich Karriere machen können in diesem bankhistorischen Wesen. Ich hätte das bankhistorische Institut in Frankfurt übernehmen dürfen und.
Stattdessen sind Sie eben in die Politik gegangen? dann?
Nein, ich bin nicht gegangen, ich bin gebeten worden. Und man hat mich dann eben wahrgenommen bei der Sparkasse Nürnberg mit Ausstellungen. Ich war Vorsitzende des Förderkreises Bildende Kunst etc. und hat mich gebeten, auf die Liste der CSU zu gehen. Und ich wollte nicht und hatte aber ohne Parteibuch einen solch, ja, sage ich mal, schwachen Listenplatz. Ja, und dann ging's los.
Dann sind Sie doch in die CSU eingetreten, auch obwohl Sie gesagt haben, dass Sie eigentlich über die Grenzen, parteipolitischen Grenzen hinaus lieber wirken hätten wollen und auch lieber wirken wollen. Wo sind Sie denn Ihrer Partei mal auf die Füße getreten in all den Jahren?
Also dazu muss man eines wissen, das habe ich verstanden. Eine Volkspartei braucht natürlich unterschiedliche Meinungen und auch einen Meinungsbildungsprozess. Und also davor eigentlich eine Befürchtung, kann ich mitstimmen, kann ich solche Sprünge machen, wenn ich nicht der gleichen Meinung bin. Ich konnte es, denn eine Diskussion ist immer möglich davor. Und dann gibt's demokratische Abstimmungen. Und wenn man demokratisch denkt und fühlt, dann weiß man einfach auch, dass man sich einer Mehrheit letzten Endes an der Stelle, wenn man davor gekämpft hat, fügen kann. Und ich bin natürlich häufig angeeckt. Und die Kultur ist ja etwas, was nicht jeder Manns und jeder Frau Sache ist, etc.
Sie sind tatsächlich häufig angeeckt 2006. Wir müssen vielleicht mal kurz noch auf tatsächlich ein politisches Ereignis betrachten, nämlich die Weltmeisterschaft in Deutschland. Und es gab ein Kunstwerk am Hauptmarkt beim Schönen Brunnen in Nürnberg, um das Sie eigentlich sehr haben kämpfen müssen. Können Sie in drei Sätzen kurz erzählen, was war?
Also drei Sätze reichen nicht aus. Also Kunstprogramm zur Weltmeisterschaft ist uns gelungen, damals Gelder vom DFB zu bekommen, als einzige Stadt für ein Kulturprojekt. Wir hatten 11 Positionen im öffentlichen Raum und eine dieser Positionen war die Ummantelung des Schönen Brunnens mit Stühlen aus dem Olympiastadion in Berlin. Olaf Metzel, einer der bekanntesten Bildhauer, Präsident der Akademie in München, ehemals hat dieses Kunstwerk auf den Weg gebracht und es hat Proteststürme ungeahnten Ausmaßes ausgelöst. Und natürlich auch in den eigenen Reihen.
Ja. Und da gab es ja auch schon, war auch schon die Rede von, sie muss abdanken, das geht so nicht weiter.
So ist es.
Und Sie haben den aber standgehalten, ziemlich ruhig. Ich weiß nicht, war es in Ihnen auch so ruhig?
Also in mir war es natürlich keineswegs so ruhig. Also ich hatte auch mit Unterstellungen, also ich musste mit Verfemung, ja, war ich konfrontiert. Also wir haben dann dieses Kunstwerk einzäunen müssen und hier hat man täglich Plakate entfernen müssen, die mir den Tod gewünscht haben, die mir Vergewaltigungen gewünscht haben. Also das ging schon an die Substanz, aber das muss ich sagen, ich verdanke da sehr viel meinem Mann Gerd Schmelzer, der solche Stürme natürlich im Fußballbusiness erlebt hat und auch diese persönlichen Angriffe. Und er sagte, es gibt hier nur ein Mittel, Standhaftigkeit. Also all das, was du nachgibst, wird am Ende dir nichts nutzen und vor allem der Sache schaden. Und ich habe das überstanden und ausgehalten und hatte aber auch so viel Zuspruch. Das ist ja das Nächste. Mein Vorzimmer sah aus wie eine Blumenabwurfstelle, also wo die Menschen kamen, mich also aufgefordert haben, halten Sie durch. Aber natürlich waren die anderen Stimmen, die dagegen waren, auch oft lauter kommuniziert in den Medien.
1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Julia Lehner, die die Kultur in Nürnberg erst als Kulturreferentin, dann als OB-Vize maßgeblich mitgestaltet hat. Sie ist seit Mai in Rente. Ja, und wir haben schon öfter von Ihrem Mann jetzt gesprochen, von dem Gerd Schmelzer. Können Sie eigentlich, beides ja eben lange Präsident des ersten FCN, Immobilieninvestor in Nürnberg, auch eine bekannte Persönlichkeit, können Sie überhaupt inkognito durch die Stadt?
Nein. Also es ist auch vor allem insofern lustig, dass tatsächlich mein Mann oft noch mehr erkannt wird als ich, weil also diese ganze Fußball-Community hat natürlich, also seinen Kopf hat da geprägt und ist im Gedächtnis. Wir können das nicht, aber wir finden das auch nicht hinderlich oder uns beschwert.
Sie wissen es, wenn Sie vor die Tür gehen, wir werden uns viel unterhalten. Sie sind seit fast 40 Jahren ein Paar, eben das in der Nürnberger Öffentlichkeit steht. Wirtschaft und Politik, die gehen da ja eine enge Verbindung ein. Für manche auch zu eng. Die Kulturbürgermeisterin, der Ehemann, der an Projekten der Stadt verdient. Können Sie verstehen, dass es für manche ein rotes Tuch war? und ist zum Teil auch noch?
Also dazu könnte ich sagen, dass mich eigentlich solche Fantasien und Unterstellungen bestürzen. Denn, und das ist die Rolle der Frau, auf die ich hier zu sprechen kommen möchte, ich hatte das Glück, wirklich einen feministischen Vater zu haben, der mir automatisch mitgegeben hat, du musst in deinem Leben oder du sollst autark sein, du bist gleichwertig wie ein Mann. Also da gibt es 0,0 Unterschiede. Und das, was Frauen leisten müssen, oft wo sie körperlich schwächer sind oder zu unterstützen sind, da hat ein Mann dafür auch mit Sorge zu tragen. Also mit dieser Haltung bin ich wie selbstverständlich aufgewachsen. Und das pflegen wir, mein Mann und ich, Gerd Schmelzer, auch tatsächlich. Ich bin ihm da so dankbar dafür, dass er diese Rolle und diesen Status von mir nie in einer Form je in Zweifel gezogen hat. Und dann Unterstellungen mir zu machen, so ich müsse oder ich habe es nötig, meinen Mann zu Geschäften zu verhelfen, das tut mir weh und es tut mir in dahingehend weh, weil ich sage, es ist einfach immer noch ein altes Denken, ein altes formatiertes Denken über die Rolle der Frau und gerade in Köpfen auch von Frauen. Und das ist etwas, das ist wirklich der tiefe Grund, dass ich sage, es verstehe ich einfach nicht.
Und ich verstehe Sie da und man merkt auch, dass Sie sehr angefasst sind da. Aber wenn ich jetzt von der Rolle der Frau jetzt absehe, und ich sage einfach, jemand, der in der Kultur, in der politischen Kultur Nürnbergs tätig ist, da geht es ja ums Zukunftsmuseum, das auf dem Areal des Augustinums erbaut wurde, das ein Gelände, das ihrem Mann gehört, dass da für viele Schockschmeckle dabei war, können Sie nicht nachvollziehen?
Nein. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil auch dieses Ganze, wenn man sich wirklich damit befasst, ein völlig transparentes Unternehmen war. Also ganz im Ernst, kann man denn glauben, ich rufe Markus Söder an und sage, oder ich begegne ihm und sage, so jetzt pass mal auf, dieses Zukunftsmuseum, das schenkst du jetzt mal meinem Mann, das soll dahin, weil der hat also dieses Areal gekauft. Also glaubt man dann im Ernst, dass auch, sag jetzt mal, meine Beziehung oder ja mein Verhalten in der Hinsicht funktioniert? Also so funktioniert Politik nicht.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, mit Ihrem Mann zusammen durch die Stadt heißt, sich viel unterhalten müssen dürfen. Sie sehen es eher, glaube ich, als Bereicherung. Aber gehen Sie jetzt, wo Sie in Rente sind, ich sage jetzt mal Rente und eben nicht Ruhestand, durch Nürnberg mit anderen Augen, jetzt wo Sie nicht mehr für alles verantwortlich sind?
Nein, das ist also bis jetzt noch nicht, auf keinen Fall noch nicht. Also mich ärgern genauso die Baustellen oder ich hinterfrage die oder ich verteidige diese. Also es ist ja auch interessant, egal wo ich hinkomme, ob so semi-private Geschichten und Anlässe oder Termine. Also ich werde ja immer noch gesagt, ja, du bist ja Insiderin, oder ich werde gefragt, ob nicht die Mülltonne doch mal in die andere Richtung gestellt werden darf. Also ich bin an der Stelle auch immer noch für alles offen und verantwortlich.
Was sagen Sie denn da? Darf die Mülltonne in der anderen Richtung stehen?
Ich sage dann immer, pass auf, ich gebe dir die Telefonnummer, wo du anrufen kannst.
Hätte ich nicht gedacht, hätte ich eine Kulturbürgermeisterin, das finde ich vielleicht nicht gefragt, aber interessant. Es gab eine Frage, die Sie sich natürlich stellen mussten, zusammen mit Ihrem Team, als es um die Bewerbung um die Kulturhauptstadt ging. Darüber haben wir schon gesprochen. Und diese Frage war, was macht uns als Stadt Nürnberg aus? Was ist in all den Jahren Ihre Antwort?
Ja, das ist diese Erzählung. Es ist eine Stadt, die einfach unglaubliche Brüche hinter sich hat, die immer noch zu spüren sind. Und diese Brüche, das macht tatsächlich diese Stadt eben nicht glatt. Und alles, was glatt ist, das ist so selbstverständlich. Und aus diesen Brüchen leiten sich Herausforderungen, die im Hier, Heute, Jetzt verhandelt werden müssen. Und das ist etwas, was ich an Nürnberg immer wieder spüre, was ich auch an dieser Stadt besonders wirklich mag, dass das Herausforderungen sind, die einfach uns zum Nachdenken und zum Handeln bringen müssen.
Welcher Wunsch, den die Kulturpolitikerin hatte, ist Ihnen verwehrt geblieben?
Welcher Wunsch? Ja gut, worum ich mich jetzt mehr gekümmert hätte, hätte ich noch eine Amtszeit, tatsächlich noch unsere Stadtteilarbeit, die Soziokultur anzuschauen. Also auch da denke ich, müssen wir wieder weiterdenken, nicht neu, aber weiterdenken, weil neue Generationen mit anderen Bedarfen, Bedürfnissen am Start sind. Also ja, das sind, ich meine, Kultur geht immer weiter. Das ist nicht, was abgeschlossen wird.
Und wenn wir bei den Wünschen sind, Sie sind jetzt 72, welchen Wunsch möchten Sie sich persönlich noch erfüllen?
Ich würde mir wünschen, gesund bleiben zu dürfen. Und ich würde mir wirklich auch wünschen, ich meine, wir haben ja in der Zwischenzeit Enkelkinder, dass man ja so im ganz Kleinen, das ist ja im Mikrokosmos, einfach dort Wege bisschen als Leitplanken gestalten darf. Das würde ich mir wünschen.
Wie sieht es denn aus im Hause Schmelzer-Lena, wenn 3 Kinder und 6 Enkel auf einmal zu Besuch kommen?
Das kann ich Ihnen sagen. Ich koche ab und zu gerne. Und dann ist der Tisch zu kurz, weil dann auch meine 101-jährige Tante da dran Platz nimmt. Also auch das, ich habe ja auch die Generation, schön, Gott sei Dank, darf ich noch spüren, die schon hinter mir liegt oder die uns eigentlich verlassen hat im Großteil. Und da geht es munter zu und ich bin hinterher geschafft.
Und da werden Klöße gerollt oder was da machen werden Sie Klö- denn?
Also man liebt, es ist so, mein Mann stammt ja auch von einem Bauernhof und die, also meine Schwiegermutter war eine fantastische Köchin und wir haben uns dort häufig Sonntag alle getroffen und diese Tradition halte ich aufrecht, nicht jeden Sonntag, aber vielleicht so alle 4 bis 5, 6 Wochen und ich bin dann so begeistert, wenn also schon die 2-3-Jährigen 2 Klöße schaffen. Die sind natürlich nicht ganz groß.
Ich versuche gerade zu rechnen, wie viele Klöße sind es denn dann? Da müssen
das
Sie schon
sind
ganz
immer
schön viele.
Über 30, darf ich Ihnen sagen.
Apropos 72. Geburtstag, diese Anekdote würde ich gerne noch von Ihnen hören. Ihnen hat Kanzler Merz gratuliert, was gar nicht so gewöhnlich ist, dachte ich, für eine Kommunalpolitikerin, hat mich überrascht. Erstens, warum hat er Ihnen gratuliert? Zweitens, warum zu spät?
Wir haben uns kennengelernt vor einigen Jahren und das macht mich schon ein bisschen stolz. Also offensichtlich habe ich einen bleibenden Eindruck. Da war er nicht Kanzler noch und war also noch nicht im Gespräch sogar. Und er hat meine Handynummer, wir haben die Handynummern ausgetauscht. Und er hat mir jetzt in den letzten Jahren immer zu meinem Geburtstag, 3.3. gratuliert. Und dieses Mal am 4. März morgens um 6 oder 6:30, also in aller Herrgottsfrüh, mit der Entschuldigung, er konnte gestern nicht ans Telefon, er war ja bei Trump. Und ich habe gesagt, naja, das muss ich mir schon überlegen, ob ich das als Entschuldigung akzeptiere.
Sehr schön, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Julia Lehner, die Stunde ist schon vorbei, dass Sie uns im Studio Nürnberg besucht haben. Dankeschön.
Danke, dass Sie sich auf mich eingelassen haben. Vielen herzlichen Dank.
Sie können diese Sendung und unsere vielen anderen 1:1-Gespräche hören in ARD Sounds. Und dort ist auch zu finden der neue Podcast mit meiner Kollegin Caro Matzko.
Hallo, hier ist Caro Matzko. In meinem neuen Podcast Zitronen – Leben am Limo nehme ich Sie mit zu Menschen, die große Veränderungen durchlebt oder eine lebensverändernde Entscheidung getroffen haben. Pferdezahnarzt Albert hat mir zum Beispiel erzählt, wie er mit 40 sein scheinbar perfektes Leben mit Haus und Familie über den Haufen geschmissen hat. Der Grund? Er hat sich in einen Mann verliebt. All diese Geschichten und viele mehr gibt es wöchentlich ab 15. Juli im Podcast Zitronen – Leben am Limo. Immer die neuesten Folgen zuerst in ARD Sounds.